Ja, bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich noch ganz kurz zwei Ehepaare vorstellen oder kurz erwähnen. Zum einen ist von Lea, unserer Tochter, die Schwester und ihr Mann zu uns gekommen. Die wohnen in Hannover und sind heute hier das Wochenende da und gucken mal, wie es Lea geht. Herzlich willkommen, Marie und Franz. Schön, dass ihr da seid. Ja. Und als zweites ist mir eine ganz große Ehre, denjenigen zu begrüßen, zusammen mit seiner Frau, der im Grunde genommen verantwortlich ist dafür, dass ich heute Morgen hier stehe. Ich habe es ja schon öfters mal geschrieben und auch erzählt dem einen oder anderen. Es gibt einen Studienkollege von mir, der bei der Krishona ist, im Fünf-Liebertal, der Rolf Strobel, und er ist heute hier mit seiner Frau Regina. Rolf und Regina, steht doch kurz auf, Prediger der Krishona. Schön, dass ihr da seid. Also wenn es euch freut, dass ich hier bin, dann sagt es gerne mir. Wenn ihr euch ärgert, dass ich hier bin, könnt ihr euch bei Rolf beschweren. Ja, wir wollen heute die zweite Predigt halten zum Thema Kultur der Ehre. Und heute geht es um die Würde des Menschen. Ein Spiegelbild seiner Herrlichkeit. Und wer aufmerksamer Wahrnehmer von Dekorationen ist, also die Frauen, die haben sicherlich schon festgestellt, dass zur Krone heute noch ein Spiegel dazu gekommen ist. Ja, vielen Dank, Katrin, dass du das hier immer so schön entwickelst. Ja, ich habe auch etwas mitgebracht. Ich muss erst mal hingucken, den hatte ich noch nicht so oft in der Hand. Wer weiß, was das ist? Keiner? 100 Franken, genau. Esther, kannst du mal kurz gucken, ob das wirklich 100 Franken sind? Vielleicht habe ich es nur auf den Farbkopierer gelegt. Würdest du sagen? Ja, sind 100 Franken, okay. Gut, sind 100 Franken. Okay, was ist es jetzt? 100 Franken? Immer noch 100 Franken? Geht. Immer noch 100 Franken, okay. Ich hoffe, es ist niemand von der Bundesbank hier. Brauchst nicht mehr aufstehen, Esther. Ich glaube, es ist verstanden. Was ist es jetzt? Immer noch 100 Franken. Der Wert dieses Geldscheins, der bemisst sich nicht in dem, was man mit ihm anstellt. Ich könnte ihn jetzt noch durch den Dreck ziehen, könnte ihn zerreißen. Und es wäre immer noch der gleiche Wert, der mir durch die Seriennummer, durch die speziellen Merkmale, durch den Aufdruck der 100 diesem Papier gegeben ist. Der Wert dieses Geldscheins wird immer 100 Franken bleiben, solange er existiert. Wir können damit machen, beschmutzen, bespucken, zerreißen, drauf rumtrampeln. Der Wert steckt im Geldschein und nicht in dem, was man damit macht. Und wenn ich heute Morgen von der Würde des Menschen spreche, Würde übrigens ein Wort aus dem althochdeutschen Würde, Wert, dann spreche ich über den Wert, den wir Menschen haben. Diesen Wert, den Gott uns gibt und der eben auch unabhängig ist von dem, was uns zugefügt wird. Ob gut oder schlecht über uns gesprochen wird. Ob wir bespuckt, beschmutzt, bestraft, was auch immer werden. Der Wert bleibt immer der gleiche, denn der Wert in uns, der ist uns von Gott gegeben und eben nicht von äußeren Faktoren abhängig. Also um es noch mal klar zu machen, egal ob du schön oder hässlich bist, jung oder alt, arm oder reich, ob du Deutscher bist oder Schweizer oder Asylbewerber oder Thurgauer, ja, habe ich gedacht, muss man mal extra sagen, egal ob Unternehmer, Hausfrau oder Angestellter, ehrlich oder Lügner, Sünder oder Gerechter, dein Wert ist immer gleich, weil du im Ebenbild Gottes erschaffen bist. Und das ist das, was dein Wert in dir zeigt und deutlich macht. Schauen wir uns mal dazu an, in 1. Mose, gleich am Anfang, Genesis. Als Gott den Mensch erschuf, da schuf er den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Also nach jüdisch-christlichem Verständnis ist der Mensch im Ebenbild Gottes erschaffen. Was heißt es nun ganz konkret? Heißt es nun, wenn ich mich vor diesen Spiegel stelle und noch eine Frau neben mir steht, dass man dann Gott in diesem Spiegel sieht? Wie können wir das greifen, was es heißt, in der Ebenbildlichkeit Gottes erschaffen zu sein? Ich habe da ein sehr schönes Bild gefunden, was das deutlich macht. Es heißt ja auch, wir sind ein Abbild seiner Herrlichkeit. Wir sind ein Abbild seiner Größe und seiner Herrlichkeit, ein Ebenbild seinesgleichen. Und das können wir uns so vorstellen wie ein Siegel, der in ein heißes Wachs hineingedrückt wird. Und wenn wir einen Siegel nehmen, und ich weiß nicht, ob das schon einer von euch gemacht hat, so als Kind hatten wir uns so Zeug gekauft und dann Geheimbriefe geschrieben und dann mit Siegelwachs eben verschlossen. Wenn man diesen Siegel in das Wachs drückt, dann entsteht ein Abbild des Siegels. Das heißt, das, was im Siegel vertieft ist, ist jetzt erhöht. Und das, was auf dem Siegel erhöht ist, ist im Wachs vertieft. Es entsteht eben kein zweites Siegel, wenn ein Abbild entsteht. Es entsteht kein Zwilling dessen, was wir da in der Hand haben. Aber wir finden im Wachs ein ganz präzises Abbild. Und genau so etwa ist es mit uns auf Gott hin. In uns ist Gottes Abbild, sein Ebenbild zu sehen. Und natürlich sind wir nicht wie Gott, es gibt nur einen Gott. Und trotzdem ist so viel von dem deutlich und sichtbar in uns, was Gott ausmacht. Das Ebenbild Gottes im Menschen, das bezieht sich in erster Linie auf das Unkörperliche, also nicht das, was man anfassen kann, sondern das, was uns als Menschen ausmacht. Der Mensch ist eben, im Unterschied zur Tierwelt, ist er ein Wesen, das ein Selbstbewusstsein hat, das weiß, ich existiere und das sich auch Gedanken über die Welt und eben auch über Gott machen kann. Und in eine Beziehung mit Gott kommen kann. Das ist der ganz große Unterschied des Menschen gegenüber irgendwelchen Tieren. Und es ermöglicht dem Menschen, mit seinem Schöpfer zu kommunizieren. Und es gibt im Grunde genommen drei Dimensionen, in denen diese Ebenbildlichkeit zum Ausdruck kommt. Die erste Dimension ist die geistige, die zweite dann die moralische Dimension und die dritte Dimension das soziale. Schauen wir uns das einmal ganz kurz an. Im Geistigen erkennen wir das, was ich gerade schon gesagt habe. Der Mensch hat ein Selbstbewusstsein. Es gibt immer wieder so Katzenvideos, wo man Katzen sieht, die ihr Spiegelbild anspringen. Die verstehen nicht, dass sie das selber sind. Der Mensch, wenn er in den Spiegel schaut, der lernt mit der Zeit, wenn er alt genug ist, das bin ich. Er hat ein Bewusstsein dessen, dass er ein Wesen ist und in diesem Selbstbewusstsein kann er mit Gott kommunizieren. Er reflektiert in diesem Selbstbewusstsein und dieser Eigenständigkeit die Freiheit und das Wesen Gottes. Moralisch war der Mensch geschaffen zur absoluten Rechtschaffenheit, völlige Unschuld. Wenn wir zurückgehen zu Adam und Eva im Garten Eden. Dort waren sie, waren nackt, das hat ihnen nichts ausgemacht, sie wussten das auch nicht. Es war alles in Ordnung, in ihrem Leben, in ihrer Beziehung mit Gott. Sie sind dort durch den Garten gegangen, sie haben Gemeinschaft gehabt, wahrscheinlich ihre Lieblingsplätze gehabt und es war überhaupt keine Frage, dass irgendetwas schlecht sein könnte. Es war alles so, wie es war, war es in Ordnung. Also das war die Heiligkeit Gottes, die da in der moralischen Dimension des Menschen deutlich wird. Und die dritte Dimension, in der wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, das ist das Soziale. Das heißt, dass wir für eine Zusammengehörigkeit geschaffen sind. Gott in seiner Dreieinigkeit hat gesagt, lasst uns Menschen schaffen. Das erste trinitarische Selbstgespräch. Lasst uns Menschen schaffen. Und den ersten Bezug, die erste Beziehung, die der Mensch hatte, war die Beziehung zu Gott. Adam war in der Beziehung zu Gott und hat sich mit ihm ausgetauscht und irgendwann hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und daraufhin die Frau geschaffen, auch um Gemeinschaft zu haben. Also in diesen drei nicht körperlichen Dimensionen zeigt sich die Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen, in der geistigen Dimension, in der moralischen und in der sozialen Dimension. Und genau diese Ebenbildlichkeit ist dem Menschen letztendlich zum Stolperstein geworden. Dieser Adam, der eben auch die Fähigkeit, frei zu wählen und der im Grunde genommen ein richtiges, sauberes, heiliges, moralisches Empfinden hatte, hat sich entschieden, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Und ich probiere jetzt einfach mal was aus, von dem ich weiß, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist. Warum hat Gott es zugelassen? Weil Gott nicht Roboter erschaffen hat, die roboterhaft ihn lieben, sondern weil Gott uns die Freiheit lässt, uns für oder gegen ihn entscheiden zu lassen. Gott könnte uns alle davon überzeugen, dass es ihn gibt und dass wir ihn lieben sollen. Und er lässt uns die Freiheit zu entscheiden, ob wir daran glauben oder nicht. Und durch diese falsche Wahl Adams kam es zur Rebellion der Schöpfung. Und die Schöpfung ist gefallen und Adam ruinierte dieses Ebenbild, das Gott in ihn hineingeprägt hatte, zu dem Sinn, dass wir eben nicht mehr moralisch einwandfrei waren, dass wir eben nicht mehr nur gute Entscheidungen getroffen haben und dass wir nicht mehr ohne Hindernis und ohne Probleme in dieser Gemeinschaft mit Gott leben können. Und trotz allem steckt immer noch dieses Ebenbild Gottes in uns. Wer mehr über dieses Bild von Adam lesen möchte, ihr könnt im Römerbrief nachlesen, vom ersten Adam und dem zweiten Adam. Der erste Adam, der dieses Ebenbild, was Gott in uns hineingeprägt hat, ruiniert hat. Und wir leben nun, haben immer noch dieses Ebenbild Gottes in uns, aber wir tragen eben auch die Narben der Sünde an uns. Das heißt, wir erleben Krankheit, wir erleben Streit, Zwietracht und haben nicht dieses Erleben Gottes in einer Intimität und in einer Dimension, wie Adam und Eva das noch im Garten eben hatten. Aber heute Morgen wollen wir über die gute Nachricht sprechen. Nicht darüber, dass unser Ebenbild ruiniert ist, sondern dass Gott eine Lösung geschickt hat, dass dieses Ebenbild in uns wiederhergestellt wird. Das ist die gute Nachricht, dass Gott Erbarmen hat, nochmal Erbarmen hat und er möchte in uns diese Herrlichkeit, die ihn ausmacht, wiederherstellen. Wir lesen in Epheserbrief 4, Vers 24, er hat einen neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott stellt wieder her. Im Kolosserbrief ist es noch mal ein bisschen ausführlicher. Da lesen wir von diesem alten Menschen und dem neuen Menschen, wie wir diesen alten Menschen, der gefallen war, der die Narben der Sünde an sich trug und die Narben des Sündenfalls an sich trug, der eben nach Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung strebt, dass wir diesen Menschen ausziehen sollen und den neuen anziehen, und jetzt kommt's, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also in Jesus haben wir die Möglichkeit, diesen alten Menschen abzulegen, der eben die Herrlichkeit Gottes nicht widerspiegelt und der den Abdruck, das Ebenbild Gottes nicht in dem Maß widerspiegelt, wie es Gottes Idee war. Und wir können diesen neuen Menschen anziehen. Damit er nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküde, Sklave, Freier ist, sondern alles und in allen Christus. Durch Christus empfangen wir wieder an Herrlichkeit Gottes, an Ebenbild Gottes, wird diese Ebenbildlichkeit in uns wieder erweckt. Paulus schreibt an die Korinther, und jetzt habe ich euch einen Bibelvers, den ihr mitlesen könnt. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Der Predigttitel heute lautet, die Würde des Menschen, ein Spiegelbild seiner Herrlichkeit. Und darum geht es, dass in uns Jesus etwas hineingelegt hat, anhand dessen die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Ich komme gleich noch darauf. Denn mir ist es wichtig, dass es nicht etwas ist, was automatisch passiert, sondern ist tatsächlich das Werk Jesu, das er an uns tut. Im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 lesen wir, Gott, die Herrlichkeit, also Jesus predigt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Also die Herrlichkeit, die Gott seinem Sohn gegeben hat, die auf ihn kam, die er mitgebracht hat in diese Welt, die gibt Jesus uns, um uns wiederherzustellen in dieses Bild, das Gott von den Menschen hat, als er den Mensch erschaffen hat. In seinem geistlichen, in seinem moralischen und auch in seinem sozialen Leben. Jesus kam, um uns Gottes Herrlichkeit wiederzugeben. Im Geistigen, um nach dem Willen Gottes zu fragen. Adam hat nicht gefragt, er hat nicht gesagt, oh Mensch, ich bin jetzt hier gerade in der Zwickmühle, lieber Gott, und meine Frau und ich, wir überlegen gerade, ob wir da von dem Baum der Erkenntnis essen sollen, und jetzt wissen wir nicht, ob wir es machen sollen oder nicht. Nein, dann hätte Gott ihm vielleicht die richtige Antwort geben können. Aber Jesus stellt uns diese geistige Dimension wieder her, dass wir anfangen, nach dem Willen Gottes zu suchen, zu fragen. Er gibt uns die Herrlichkeit Gottes, um uns moralisch wiederherzustellen, damit wir den Willen Gottes tun können. Und ich glaube, das ist mit die wichtigste Dimension, er stellt uns im Sozialen wieder her, um Gemeinschaft zu haben mit Gott, dem Vater. Diese Gemeinschaft, die durch den Sündenfall verloren ging und in der ganz besonders sich die Ebenbildlichkeit und die Herrlichkeit Jesu in uns widerspiegelt. Jesus ist gekommen, um uns all das wiederzugeben und uns wiederherzustellen, damit wir zu den Menschen werden, die Gott gedacht hat. Er hat nicht gedacht, dass wir Menschen sein sollen, die Streit suchen und die egoistisch sind und die nur an sich denken und die auch nur nach sich fragen, sondern Menschen, die einem höheren Ziel folgen, die wissen, dass es mehr gibt als vielleicht nur das Leben hier. Menschen, die auch um ihrer Verlorenheit oder Vergänglichkeit wissen und die Gemeinschaft mit dem Schöpfer suchen. Und auf dieser Reise befinden wir uns miteinander, in diese Veränderung, in das neue Wesen, in diesen neuen Mensch, auf dieser Reise befinden wir uns. Wir leben dabei, das Richtige zu tun, zu sagen und zu wollen, und manchmal gelingt es uns besser und da sind wir motiviert und dann haben wir Erfolgserlebnisse und dann geht es uns gut. Und manchmal merken wir, dass wir uns schwerfallen, dass wir doch in dem Alten noch drinstecken und wir fallen hin und wir stehen wieder auf. Jetzt fragt ihr euch vielleicht schon die ganze Zeit, was hat denn das Thema ein Spiegelbild der Herrlichkeit Gottes mit unserem Predigtthema Kultur der Ehre zu tun? Die Verbindung, die möchte ich euch jetzt nochmal deutlich machen. Unser Denken ist ja ganz oft geprägt von dem Ausspruch Ehre, wem Ehre gebührt. Ehre, wem Ehre gebührt. Damit meinen wir, dass wir den ehren müssen, der irgendwas Großes getan hat, der einen besonderen Namen hat, der vielleicht vermögend ist, Leute, die im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen, Sportler, Stars, Politiker, wie auch immer. Und unser Denken ist im Grunde genommen immer noch von äußeren Faktoren geprägt. Also nicht nur von dem Faktor, dass hier eben eine 100 draufsteht, sondern dass es auch möglichst schön ist. Um nochmal auf den Mensch zu kommen, also wenn wir etwas nach außen darstellen, dann sagen wir, ja, dem gebührt Ehre, den stellen wir in die Mitte und der macht es gut und mit dem möchte ich Gemeinschaft haben. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn er eher aussieht wie das hier, dann sagen wir, nee, hässlich, gefällt mir nicht, nicht mein Ding. Und um den Bezug zur Kultur der Ehre herzustellen, möchte ich sagen, dass eben genau bei Gott der Spruch Ehre, wem Ehre gebührt, überhaupt keine Rolle spielt. Bei Gott sind alle Menschen gleich wertvoll. Bei Gott haben alle Menschen einen hohen Wert in sich. Und das wird ganz besonders dort deutlich, wo wir in den Evangelien lesen und erleben, wie Jesus den Menschen begegnet ist. Jesus ist in erster Linie den Menschen begegnet, die am Rande der Gesellschaft standen. Er ist in erster Linie den Menschen begegnet, die weniger erfolgreich waren und weniger glücklich in ihrem Lebensverlauf. Menschen, die einen schlechten Start vielleicht hatten, die Fehler gemacht haben, Menschen, die falsche Entscheidungen getroffen haben, aber die doch in ihrem Herzen eine Sehnsucht hatten, diese Dinge, die sie falsch gemacht haben, zu verändern, zu revidieren, etwas Neues zu tun, etwas neu hinzubekommen. Menschen, die oftmals auch zerknirscht und zerbrochen waren, ihnen begegnet Jesus und er gibt ihnen ihre Würde zurück. Das ist das Werk, das Jesus tut, wenn wir die Evangelien lesen. Er gibt den Menschen ihre Würde, ihren Wert zurück. Jesus kam eben, um unsere Würde und die Herrlichkeit Gottes wiederzugeben. Denn wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen, erschaffen zur Gemeinschaft mit ihm, um ihn wiederzuspiegeln und zu verherrlichen. Paul hat ja am letzten Sonntag über die Ehre Gottes gepredigt. Gott hat uns alles gegeben, damit wir leidenschaftlich seine Ehre suchen können und hat uns in seinem Ebenbild geschaffen, eben in dieser Fähigkeit, Beziehung mit ihm zu haben, in der Fähigkeit, mit ihm Austausch zu haben, mit der Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn Jesus kommt und in uns diese Würde wiederherstellt, dann stellt er in erster Linie diese Fähigkeit, mit Jesus, mit Gott in Beziehung zu kommen, wieder her. Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen aus dem Evangelium, wo wir das ganz besonders sehen. Also wie gesagt, wir sind ja eher geprägt vom Spruch Ehre, wem Ehre gebührt. Das erleben wir in den Medien, das erleben wir in unserer Gesellschaft. Die etwas darstellen, die bekommen Aufmerksamkeit. Die anderen, die werden eher links liegen gelassen. Bei Jesus war es eben ganz anders. Zum Beispiel bei der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes Kapitel 4, als diese Frau eine Samariterin, eine Frau, die in Samaria lebte, dazu muss man wissen, ein strenggläubiger Jude ist nie durch das Land, den Landstrich Samarien gelaufen. Denn da waren ja die, die nicht richtig glaubten, die nicht rechtgläubig waren. Der hat immer einen Bogen um Samarien herum gemacht. Und Jesus, wir lesen, er läuft mit seinen Jüngern durch Samarien und kommt an den Brunnen zu dieser Frau und kommt mit ihr in ein Gespräch und man hat das Gefühl, die reden aneinander vorbei. Sie sagt, was machst du hier? Und er sagt, ich habe Wasser des Lebens für dich. Ja. Und am Schluss sagt er zu ihr, Mensch, hol doch mal deinen Mann. Und dann sagt sie, nee, ich habe ja keinen. Dann sagt er, richtig, 5 hattest du schon und mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist auch nicht dein Mann. Und in dieser Geschichte lesen wir, wie sie dann so berührt wird von der Liebe Gottes, diese Frau, die im Grunde genommen eine Ausgestoßene in ihrer Gesellschaft war. Und Jesus als Mann spricht mit ihr und gibt ihr ihre Würde, ihren Wert wieder. Und sie bringt die Leute aus dem Dorf mit und sagt, ihr müsst diesen Mann kennenlernen, ein Prophet, der weiß alles über mich. Der wusste ja nur, dass sie 5 Männer hatte und der jetzt bei ihr lebt, ist auch nicht ihr Mann. Der weiß alles über mich. Also sie war berührt in ihrem Innersten und in dieser Berührung, auch im Austausch über wahre Anbetung, im Geist in der Wahrheit, wird in dieser Frau der Wert, den Gott in ihr sieht, wiederhergestellt. Und auch die Jünger sind ja empört, dass jetzt ihr Meister mit einer Frau sich unterhält. Also Jesus durchbricht diese Gedanken, was in der damaligen Gesellschaft wertvoll ist, und sagt, der Einzelne, der Zerbrochene, der Zerknirschte, der, der am Boden liegt, der ist mir wichtig. Und er gibt dieser Frau ihre Würde zurück. Eine ähnliche Geschichte lesen wir in Johannes Kapitel 8, als es um die Steinigung dieser Frau geht, die die Ehe gebrochen hat. Und Jesus kommt dazu und die Männer, die um sie herumstehen, oder die Gruppe, die um sie herumsteht, sagen, wir haben sie auf frischer Tat erwischt. Ich frage mich immer, wo ist der Mann in der Geschichte? Wir haben sie auf frischer Tat erwischt, sie muss sterben, das fordert das Gesetz Mose. Und Jesus sieht wahrscheinlich die Angst in ihren Augen, diese Verzweiflung, diese Hoffnungslosigkeit, aber vielleicht auch gleichzeitig diesen hilfenden Blick, diesen Blick nach Hilfe und nach Unterstützung von dem, den sie vielleicht schon viel gehört haben, dieser Jesus, der ja mit seinen Wundern und Taten bekannt war in Galiläa und Judäa. Und sie schaut auf ihn und sie hat vielleicht doch eine Hoffnung, dass da etwas passiert. Sie weiß, dass sie einen Fehler begangen hat. Und faszinierend finde ich an der Stelle, dass Jesus sich in den Sand kniet und gar nicht groß antwortet, sondern er fängt an, etwas zu schreiben. Habt ihr euch schon mal gefragt, was Jesus da wohl geschrieben hat? Also ich habe mich schon oft gefragt. Mir gefällt eine Version, gefällt mir besonders gut. Es gibt Leute, die sagen, Jesus hat die Sünden derer aufgezählt, die dort im Kreis standen. Und das würde auch passen, denn Jesus steht dann auf und sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und keiner sagte etwas und alle gehen schweigend weg. Und dann sagt Jesus, wo sind die, die dich verdammt haben? Sind alle gegangen, dann will ich dich auch nicht verdammen. Jesus kommt nicht, um uns zu verdammen und zu sagen, aber du lebst ja gar nicht nach den Regeln Gottes und du tust ja gar nicht, was du in der Bibel liest, sondern er kommt, um uns unsere Würde wiederzugeben, um uns wiederherzustellen, um uns in eine Beziehung mit dem himmlischen Vater zu bringen. Das ist das, was Jesus bewegt. Den klimmenden Docht nicht auszulöschen und das geknickte Rohr nicht zu brechen, sondern aufzurichten. Den Wert, den Menschen, die verloren sich fühlen, die zerbrochen sind, die Mist in ihrem Leben gemacht haben und die das wissen, ihnen ihren Wert zurückzugeben. Und als letztes noch, aus Gerechtigkeitsgründen noch ein Mann. Da ist Zachäus in Lukas 19. Einer, der sich nach den menschlichen Gesetzen nichts hat zu Schulden kommen lassen, aber nach jüdischen Gesetzen die Leute betrügt, viel zu viel Zoll von ihnen verlangt, sich bereichert an den Armen und im Grunde genommen ein Ausgestoßener der Gesellschaft ist, obwohl er Jude ist und mit dem niemand Gemeinschaft haben möchte. Und Jesus kommt in sein Haus, um mit ihm zu essen. Die größte Ehre, die es in dieser Kultur gibt, mit jemandem zu essen, Gemeinschaft zu haben, hinzusitzen an einem Tisch. Und auch hier kommen wieder die gerechten Pharisäer und Schriftgelehrten und schimpfen, wie kann der nur, der von sich behauptet, der Sohn Gottes zu sein oder der von sich behauptet, ein Prophet zu sein, wie kann der nur? Und er kann, weil er gekommen ist, um die Würde zurückzugeben, um Menschen aufzurichten, um die, die zerbrochen sind und zerschlagen sind, aufzurichten. Deshalb macht Jesus das. Weil er weiß, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und ihm ist es ein wichtiges, dass wir diese Ebenbildlichkeit hervorstrahlen. Und er weiß, dass etwas verloren gegangen ist und dass er es in seiner Liebe und in seiner Vollmacht zurückgeben kann. Er stellt wieder her. Er gibt den Wert, den die Menschen haben, zurück. Und vielen Menschen, die eine Begegnung mit Jesus hatten, und gerade auch mit denen, die ich aufgezählt habe, wissen wir, dass sie, oder wir wissen es nicht, aber im ersten Augenblick sehen wir, dass sie ihr Leben verändern. Sie sind berührt. Etwas passiert mit ihnen. Etwas passiert, wonach sie sich vielleicht schon lange gesehnt haben. Wo sie vielleicht auch für sich dachten, es muss eigentlich was Besseres geben, als nur so zu existieren. Und sie verändern ihr Leben und werden berührt durch Gott. Sie verändern ihr Reden, ihr Denken und ihr Handeln. Die Menschen, die die Ehre von anderen Menschen hatten, Pharisäer, Schriftgelehrte, die Hohepriester, die Könige, ihnen macht Jesus immer wieder klar, dass ihre überhebliche Haltung und ihr selbstgerechtes Denken und selbstgerechtes Auftreten Gott überhaupt nicht beeindruckt. Nochmal zurück zur Kultur der Ehre. Wenn Jesus die Menschen mit den Augen sieht, wie ich sie gerade beschrieben habe, und wenn Jesus uns seine Herrlichkeit gibt und uns wiederherstellt, wie viel mehr sollen und können wir auch die Menschen mit Jesu Augen sehen? Dass wir uns nicht mehr blenden lassen von einem Image. Dass wir uns nicht blenden lassen von Reichtum, von einem Namen, von irgendwelcher Kleidung. Und dass wir in jedem Einzelnen eben auch diesen einmalig hohen Wert sehen, den Gott in den Einzelnen hineingelegt hat. Und wir entsprechend einen Lebensstil entwickeln, den ich jetzt mal unter den Überschrift Kultur der Ehre setze, dass ich dich ehren kann, weil du wertvoll bist. Dass ich dich ehren kann, weil du wertvoll bist. Dass ich dich ehren kann, weil du wertvoll bist. Weil ich wertvoll bin, dass wir so einander lernen umzugehen, weil Gott uns so wertvoll gemacht hat. Wir tun dies nicht, und das ist mir nochmal ganz wichtig, steht auch in euren Flyern. Wir tun dies nicht, um Menschen zu erheben. Steht ihr, da kommen Religiöse und sagen sofort, ja, aber der Mensch, den dürfen wir doch nicht höher stellen als Gott. Nein, wir wollen keinen Menschen höher stellen als Gott. Soll sich keiner erheben, aber wir wollen das Gute in dir, das Gott in dich hineingelegt hat, schätzen. Wir wollen etwas tun, was Heilung bringt, was Wiederherstellung bringt, was gut tut, was aufrichtet. Wir ehren Gott, indem wir den Menschen, der nach seinem Ebenbild geschaffen ist, wertschätzen. Wir ehren Gott, indem wir den Menschen, der nach seinem Ebenbild geschaffen ist, wertschätzen. Steht ihr, wir haben manchmal so religiöse Gedanken, auch bloß nicht zu viel Lob. Im Schwäbischen heißt nicht geschumpfe ist genug lobt. Wie heißt es im Schweizerdeutschen? Nicht geschumpfe ist genug lobt. Versteht ihr? Ja? Nicht geschumpfen ist genug gelobt. Also nichts Negatives sagen ist doch schon genug positiv. Ja? Wie verdreht denken wir manchmal, wenn es darum geht, den anderen zu sehen, in seinem Wert, in seiner Besonderheit, in seiner Ebenbildlichkeit Gottes. Ab nächsten Sonntag heißen die folgenden Predigten immer verschwenderisch wertschätzen. Und ich hoffe, durch die Predigt von Paul und durch die Predigt heute ist uns klar geworden, worum es geht. Es geht darum, den Dienst Jesu, den er getan hat, nämlich den Menschen ihre Würde zurückzugeben, indem er ihren Wert deutlich macht, dass wir diesen Dienst hier tatsächlich in dem Maße, wie wir es können, ebenfalls tun. Dass wir uns gebrauchen lassen von Jesus, um Menschen Gutes zu tun, um Gutes auszusprechen über dem Leben der anderen. Und wir wollen uns die Frage stellen, wie können wir Menschen, die nicht in die Gemeinde kommen, wertschätzen, die aber in unserem Umfeld leben, in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, Freunde. Wie können wir unsere Kinder wertschätzen, unsere Eltern, unsere Geschwister? Es ist auch in unseren Kreisen so viel Unvergebenheit und Streit in den Familien. Ich möchte euch ermutigen, das anzugehen, dass wir hier den Wert der Person wiederherstellen und den anderen wertschätzen. Aber auch, wie können wir uns als Gemeinde wertschätzen? Wir haben am Freitag ja nochmal eine E-Mail verschickt. Ja, ich weiß nicht, wer sie schon gelesen hat. Mir ist das PS am wichtigsten. PS, es geht darum, was du tun kannst und nicht, was der andere tun soll. Also was kann ich tun, um überschwänglich, verschwenderisch wertzuschätzen? Dazu wollen wir eben Ideen sammeln und die dann auch in den nächsten Gottesdiensten immer wieder durchsprechen. Jetzt geht es dann so langsam los. Es sind noch nicht so viele Karten auf unserer Stellwand. Nach dem Gottesdienst stehe ich wieder da. Wenn ihr Ideen habt, ihr könnt die mir gleich sagen. Dann pinne ich sie an die Wand oder ihr schickt mir eine E-Mail. Und dann überlegen wir als Einzelner, als Kleingruppe, als Dienstgruppe, wie wir das umsetzen können. Vielleicht denkst du jetzt, Mensch, ganz spontan, wie soll das gehen? Also ehrlich gesagt, eigentlich habe ich gar nichts zu geben. Eigentlich brauche ich eher viel mehr. Ich brauche eigentlich, dass mich jemand ermutigt. Ich brauche, dass mich erstmal jemand wertschätzt, dass mir jemand sagt, wie wertvoll ich bin. Ja, das glaube ich dir. Wisst ihr, das Schöne ist, wenn wir alle anfangen, dann gehe ich mal davon aus, dass jeder ein bisschen was abkriegt. Nicht nur ein bisschen, sondern hoffentlich ganz viel. Aber wenn du so denkst, dann möchte ich dir mal kurz eine Gruppe von Namen vorstellen. Können wir das mal haben? Eine Gruppe von Namen vorstellen und dich fragen, ob du erkennst, was die gemeinsam haben. Die Namen sind Abraham, Moses, David, Gideon, Rahab, Elia, Petrus, Martha, Maria, Maria Magdala. Was verbindet diese Namen? Ganz spontan, nichts großartig, ihr müsst jetzt nicht tief nachdenken. Was verbindet ihr mit diesen Namen? Liebe? Aus der Bibel, danke, genau. Sie sind alle aus der Bibel. Führer, es sind Führungspersonen, naja, bei mir, Maria Magdala bin ich mir nicht so sicher, aber einige davon, ja. Es waren Glaubenshelden, ja, also erleben sie, dass sie etwas aus Glauben getan haben? Sie waren schwach. Kevin, du nimmst meine zweite Folie voraus, ja. Schauen wir uns die nächste Folie an, was auch über sie in der Bibel steht. Abraham war zu alt, Moses war ein Mörder, genauso wie David. Gideon hatte Angst, Rahab war eine Prostituierte, Jeremia und Timotheus waren zu jung, Elia war suizidgefährdet, Petrus war jähzornig, Martha war um alles besorgt, Maria war zu faul, Maria Magdalena war von Dämonen besessen. Also wenn du denkst, wie soll das mit mir gehen, herzlich willkommen in guter Gesellschaft. Die Frage ist, lassen wir uns gebrauchen, stellen wir uns Gott zur Verfügung. Steht ihr, wir haben vielleicht in der Verbindung mit den Namen immer die Großen, die Tollen. Ja. Aber wenn wir es uns nochmal bewusst machen, dann sind es eben doch auch Menschen, die ihre Schwächen hatten und dieses Leben an der einen oder anderen Stelle nicht im Griff hatten. So wie ich, so wie ihr. So wie beim Geldschein bleibt der Wert im Menschen immer gleich hoch. Und darum soll es uns gehen, dass wir diese Ebenbildlichkeit Gottes, diesen Wert, die Würde wertschätzen. Lasst uns miteinander eine Kultur der Ehre prägen und uns bewusst machen, wie kostbar und wertvoll wir sind, wie kostbar und wertvoll der andere ist, indem wir es zum Ausdruck bringen. Amen.